Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir haben ja Ende des Jahres, da sind immer zwei Dinge zu beobachten. Die Zahl der Veröffentlichungen in der Musik, also der Platten, die nimmt ab. Aber die Zahl der Listen über Musik, die nimmt deutlich zu. Es werden haufenweise Best-of-2020-Listen gerade erstellt. Und da seit einiger Zeit ja auch auffällt, dass sich zumindest auf diesen Listen der Musikkritiker und Kritikerinnen vor allem Musik von Frauen befindet, dachten wir uns, da müssen wir doch mal drüber sprechen. Ganz oben landeten in diesem Jahr Alben und Songs von Taylor Swift, von Dua Lipa, Roisin Murphy, Cardi B oder auch der gefeierten Fiona Apple. In deren Album hören wir ganz kurz mal rein. Auf nicht wenigen Jahresendbestenlisten ziemlich weit vorne Fiona Apple. Aber was bilden solche Jahresendbestenlisten eigentlich genau ab? Mit den tatsächlichen Verkaufs- und Streamingzahlen haben diese Listen der Kritik nämlich gar nicht so viel zu tun. Kommerziell gesehen dominieren nämlich nach wie vor männliche Künstler, wie zum Beispiel The Weeknd oder Roddy Ricch in Deutschland, sind bei den Albumcharts AC/DC und tatsächlich Thomas Anders und Florian Silbereisen ganz oben mit dabei. Darüber, wie diese Diskrepanz zustande kommt und was Bestenlisten überhaupt abbilden, will ich jetzt sprechen mit der Popkulturjournalistin Jenny Zöker. Hallo.
Hallo.
Wie ist das bei dir? Wie sah denn deine Jahresendbestenliste aus?
Ja, ich habe für den Rolling Stone gemeinsam mit 23 Kollegen und Kolleginnen die 50 besten Platten gewählt. Also es waren ganz schön viele. Bei mir waren tatsächlich auch Roisin Murphy, war ganz weit oben. Dann fand sich darunter auch noch Alicia Keys und Nadine Shaw und Anna Calvi. Allerdings habe ich mit Roy Ayers und Wire und dem Sun Ra Orchestra auch sehr alte Männer nach oben gewählt. Und bei den meisten Kollegen, typisch Rolling Stone, der wird ja zumindest in Deutschland tendenziell von einer ganz bestimmten homogenen Altersstufe von Männern gelesen und auch gemacht. Da kam natürlich Bob Dylans Platte Rough and Rowdy Ways sehr gut weg. Und das zeigt auch schon ein bisschen, wie solche privaten Bestenlisten zustande kommen. Man kann ja als Musikkritikerin unmöglich den eigenen Geschmack als einziges oder auch überhaupt als Kriterium gelten lassen. Dann wäre man extrem eingeschränkt. Aber dennoch legt man gewisse Kriterien an und die sind in vielen Fällen ähnlich. Zwar können wir über Geschmack nicht streiten, aber wir können darüber nachdenken, wieso eine Platte oder ein Song für uns oder andere funktioniert und wieso nicht. Wir können versuchen, die Musik in Relation zum aktuellen Geschehen, zur Musikgeschichte oder zur Genese des Künstlers, der Künstlerin zu setzen. Und das spiegelt sich dann auch in der Auswahl wieder.
Von mir gibt es auch eine Liste und auch bei mir ist es so, meine Liste spiegelt so ganz und gar nicht wider, ob jemand kommerziell erfolgreich ist. Vielleicht sogar im Gegenteil, für zu großen kommerziellen Erfolg, so ticke ich dann, da muss ja die Kunst geopfert werden. Was denkst du, woran könnte es noch liegen, dass die Verkaufszahlen nicht unbedingt mit dem Urteil von MusikkritikerInnen korrelieren?
Dafür gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Erstens ganz profan, dass man als jemand, der sich beruflich, so wie wir beide, mit Kultur oder Kulturkritik beschäftigt, meistens viel mehr, also quantitativ mehr Kultur, in diesem Fall mehr Musik anschaut oder anhört, als jemand mit einem anderen Beruf, der Musik ausschließlich aus Spaß hört und dann eben vorzugsweise auch nur was er schon kennt, was ihm gefällt. Ich höre fast alles schon aus professionellem Interesse. Also allein die Vergleichsmenge ist größer und die meisten Nicht-Kritiker bekommen ja schon eine eingeschränkte Auswahl vorgesetzt, zum Beispiel aus dem Radio oder durch den Logarithmus ihres Audio-Streaming-Dienstes. Dann kommt noch zweitens dazu, dass für viele KonsumentInnen Musik etwas mit ihrer Jugend zu tun hat, glaube ich. Das heißt, sie haben damals ja mehr Zeit gehabt, vielleicht auch mehr Leidenschaft empfunden und dann neigen sie oft dazu, immer noch die Bands von einst im Mai gut zu finden. Denn das erinnert sich daran, dass man eben mal jung und schön war und Muße hatte und dann haben deswegen Bekannte und ältere Bands eben auch eine größere Fanbase, die sich bei den Verkäufen oder bei den Klickzahlen da niederschlägt. Und zum Dritten sind diese Charts auch alle sehr divers und nicht allgemeingültig. Das heißt, ihre Aussage ist mit Vorsicht zu genießen. Manche zählen nur die Plattenverkäufe und es kauft ja eben kaum noch einer einen Tonträger. In vielen der Charts ist das Airplay, also die Radioplays mit drin und Musik muss bei den allermeisten Sendern ein ganz bestimmtes Format, bestimmte Länge haben, um überhaupt in diese Rotation oder auch auf Streaming-Plattformen zu kommen. Das schließt auch wieder viel aus. Und dann sind die Hörergewohnheiten weltweit ja sehr verschieden, genau wie die Sprachen der Songs auch. Und als letztes, Dass die Platten von Frauen eher bei den Kritiker und Kritikerinnen als im Mainstream auftauchen, kann auch dran liegen, dass jetzt mal global gesehen die größten, also bekanntesten Genres immer noch Pop, Hardrock und Hip-Hop sind. Und davon sind zwei eben traditionell männlich konnotiert. Das sind alles Gründe, wieso diese Listen sich unterscheiden, denke ich.
Inwiefern spielen denn aber Zeitgeist und nennen wir es mal soziale Erwünschtheit eine Rolle? Zugespitzt gesagt, ist das musikalische Können von Musikern und Musikerinnen eigentlich ohne Bedeutung? Geht es in erster Linie darum, solche Listen dann eben divers zu gestalten, solche Jahresendbestenlisten?
Also es wäre ganz furchtbar und genau das Argument, mit dem im politischen Bereich immer die Quoten abgelehnt werden. Aber ich bin eigentlich sehr sicher, dass das nicht so ist. Denn wie gesagt, es kommt jedes Jahr so viel heraus, dass man schon seit Ewigkeiten eine Riesenanzahl großartiger Künstlerinnen hat. Man kann wirklich ohne Not Musik von Frauen oder queeren Künstlerinnen finden, die einen komplett überzeugt. Es gibt einfach wahnsinnig viele gute Musikerinnen, Songschreiberinnen oder Instrumentalistinnen. Und überhaupt ist das mit den musikalischen Fähigkeiten eines der wackeligsten Kriterien. Denn es kommt bei Musik ja gar nicht ausschließlich auf Technik oder Improvisationsfähigkeit, nicht mal auf tatsächliche Musikalität an. Da geht es immer auch um die Beziehung zur Gesellschaft, zur Zeit, um Text und um Bildaussagen, um Kreativität und um das Neue. Insofern könnte man jeden aushebeln, der sagt, aber Haitis Beats klingen doch echt ganz schön dünn. Ja, stimmt, aber bei der geht es auch gar nicht um die Beats, sondern um eine überzeugende Haltung. Und das ist bei populärer Musik schon seit Jahrzehnten so.
Haiti, diese in Berlin lebende Rapperin, ist ja ein ganz gutes Beispiel, von der Kritik gefeiert, kommerziell aber lange nicht so erfolgreich, wie auch sie selbst es eigentlich für angemessen hält. Was würdest du sagen, Jenny, was für Aussagekraft haben Bestenlisten denn dann überhaupt?
Ja, ist ganz interessant, finde ich. Also die persönlichen Bestenlisten lese ich sowieso ganz gern aus Neugier, was denn wohl die Kollegen und Kolleginnen gekickt hat, vor allem wenn ich die kenne und das Freunde sind. Und die Charts oder Verkaufslisten interessieren mich darüber hinaus auch, weil ich ja gern wissen will, was bei anscheinend der Mehrheit der Menschen gut funktioniert. Das ist bei mir, bei Büchern und auch bei Filmen übrigens nicht anders. Ich bin dafür auch Filmjournalistin und ich schaue mir neben sämtlichen Indie-Filmen auch noch jeden Blockbuster an, weil Hits oder eben Blockbuster eben eine gemeinsame kulturelle Erfahrung darstellen. Selbst wenn sie mir persönlich nicht gefallen, aber ich will doch gerne wissen, worauf die Mehrheit abfährt, damit ich mir dann überlegen oder erklären kann, woran das liegt. Insofern sagen Listen einfach etwas über den Zustand oder die Stimmung der Gesellschaft aus. Die sind also soziologisch sozusagen höchst aufschlussreich.
Da ist ja wirklich auffällig, dass lange Männer tatsächlich sämtliche Best-of-Aufstellungen und auch sämtliche Charts angeführt haben. Das hat sich geändert. Also könnte man doch aber sagen, die Entwicklung im Ganzen ist zu begrüßen, oder?
Ja, würde ich sagen. Ja, ganz bestimmt. Und das sage ich nicht nur als Feministin. Ich bin sogar überzeugt, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Musik in vielen Bereichen schon recht weit gekommen ist. Meiner Ansicht nach können Frauen seit den 70ern jede Musik machen, die sie machen wollen. Im Gegenteil, es freut sich sogar jeder Festivalmacher über Frauenbands und das Konzertpublikum sowieso. Es gibt andere musikalische Bereiche, in denen immer noch kaum Frauen vorkommen, zum Beispiel in der Klassik, Dirigentinnen. Und das hat definitiv etwas mit misogynen Traditionen zu tun. Aber im Popbereich ist das anders. Da freue ich mich besonders darüber, wie selbstverständlich queere KünstlerInnen geworden sind, sogar im Hip-Hop, wenn auch eher nicht im Mainstream-Hip-Hop. Da gibt es viel mehr Queerness und sehr viel weibliches Selbstbewusstsein und Selbstermächtigung. Insofern, ich persönlich stehe ja zum Beispiel auf AC/DC und finde Posing mit dem Phallus-Symbol-Gitarre immer gut und muss immer kichern darüber. Aber ich kann mich auch durchaus an Fiona Apples Lockdown-Album, das wir gerade gehört haben, erfreuen, mit seinen vielen Anspielungen und Zitaten und seiner intimen und authentischen Stimmung. In jeder Chart oder jede Bestenliste soll ja vor allem die Vielfalt von Musik ausdrücken. Und das geht eben weder nur mit Frauen noch nur mit Männern und übrigens auch nicht nur mit Alten oder nur Jungen, Schwarzen, Weißen, Heteros oder Queers.
Was bringen die besten Listen zum Jahresende? Darüber habe ich mit Jenny Zöker gesprochen. Vielen Dank.
Sehr gerne.